Lasst uns mit Gebet beginnen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir die Gelegenheit haben, und vielleicht wird es auch zum Segen eines sein, der draußen ist und nicht in unsere Räume hineinkommen konnte heute Abend. Wir bitten, dass dies ein Segen sein wird, und nachdem, wenn wir gemeinsam beten, dass wir wirklich dein Werk voranbringen, indem wir zu dir rufen, denn du möchtest erbeten werden. Und du gibst oft nicht, ohne dass man dich bittet, denn es heißt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das soll nicht unsere Schuld sein, wir wollen ja doch bitten. Danke, dass Beten auch Bitten ist. Und wir dürfen unverschämt und mutig bitten. Du willst doch, dass wir das tun. Du befiehlst uns, dass wir das tun. Also wollen wir auch gehorchen. Danke für das Wort Gottes. Danke für das unfehlbare Wort. Im Namen Jesu. Amen. Okay. Also was ihr nicht seht hier in diesem Raum ist, auf dem Bildschirm hinten sieht man ein PowerPoint und oben rechts ein kleines Bild von mir, und hoffentlich wird mein Bild die Notizen nicht zudecken. Wir betrachten seit einiger Zeit 2. Mose und sind, wie ihr wisst, und ich möchte gerne dieses neu uns vor Augen führen. Na, was habe ich hier? Ach so. Natürlich muss das aktiviert werden. Okay. Übung macht den Meister, hoffen wir. Okay. Gott von sich aus will einen Bund mit seinem Volk, seinem auserwählten Volk Israel, schließen. Und die Menschen wären vielleicht nicht auf die Idee gekommen, denn aber Gott ist schon auf diese Idee gekommen. Und in Kapitel 19 geht Mose zu Gott hinauf auf den Berg, und Gott sagt, ich möchte dem Volk Israel einen Bund anbieten. Das ist das, was wir hier sehen. Und Mose geht zu dem Volk runter und sagt, Gott will mit euch einen Bund schließen. Und dann geht Mose wieder zu Gott hinauf und sagt, okay, das Volk ist dazu bereit. Gott sagt, schön, aber wenn ihr zur Ratifizierung dieses Bundes kommt, dürft ihr nicht einfach ohne Vorbereitung zu mir kommen. Ihr müsst euch waschen und euch darauf vorbereiten. Und außerdem dürft ihr den Berg, den heiligen Berg, wo ich bin, nicht berühren. Also geht Mose zu dem Volk runter und sagt, okay, ihr seid bereit, Gott ist auch dazu bereit, und ihr sollt euch gebührlich darauf vorbereiten. Und dann frühmorgens erscheint Gott, und das Volk war noch nicht am Berg, und schon raucht es oben auf dem Berg, und Mose eilt und ruft das Volk zusammen, und sie gehen hin zum Berg, und Mose geht zu Gott hinauf, und Gott sagt, geh wieder zu dem Volk runter und sag ihm, ich weiß nicht, warum ich das hier nicht sehe heute Abend. Also ich sage euch, ich habe ja immer Probleme mit der Technik, egal wie angeblich gut es ist. Also ich gehe mal ganz raus und versuche es noch einmal. Guten Abend. Okay, noch einmal. Vielleicht klappt es dieses Mal. Ja, Mose ist dort oben auf dem heiligen Berg, und Gott sagt, geh mal zu dem Volk wieder runter. Jetzt klappt es bei mir. Und warnt das Volk, dass es nicht den Berg berührt. Und Mose sagt, das hatte ich aber schon gesagt. Aber Gott sagt, nein, geh runter und sagt es ihnen. Und während er unten ist im Tal, legt Gott schon los mit den 10 Geboten. Und in diesem Teil der Geschichte sind wir jetzt. Das ist da, wo Gott die Bedingungen, seine Bedingungen, die er stellt, kundgibt. Er stellt Bedingungen seines Bundes und sagt, okay, wenn ihr mit mir einen Bund schließen wollt oder wenn ihr wollt, dass ich mit euch einen Bund schließe, dann müsst ihr euch an meinen Bedingungen, an meinen Spielregeln halten. Und er stellte dann die Bedingungen und sie sind sehr ausführlich. Angefangen mit den 10 Geboten. Danach dann gibt es kurz und bündig ein paar Regeln, das werden wir gleich sehen, um was es geht in diesen Kapiteln. Und am Ende dann sagt das Volk, alles was Gott uns sagt, wollen wir tun. Ja, der Wille war gut, das Fleisch aber schwach. Und hier zu Beginn in Kapitel 20 sehen wir die 10 Gebote, die 10 Worte Gottes. Danach gibt es, wie gesagt, ein Teil, und das hat mit der Anbetung zu tun. Und dann gibt es sehr ausführlich und detailliert Gesetze über diverse Dinge. Es ist quasi eine Auslegung der 10 Gebote. Auch wenn nicht jedes letzte Gebot der 10 Gebote angesprochen wird, da lehne ich mich ein bisschen zum Fenster raus, denn ich habe das nicht überprüft. Aber einige kommen schon sehr stark davor. Und hier ist einfach ganz kurz gerissen das, was wir in den letzten, 2 bis 3 Mal gesehen haben. Ich glaube, es waren 2 Mittwochs. Wir haben, wir sehen eine Rubrik, es geht ja um das Leben. Das 6. Gebot ist, du darfst das Leben eines anderen Menschen nicht nehmen. Du darfst nicht ermorden. Du sollst nicht töten, heißt es. Und hier 4 Dinge gleich in Kapitel 21. Es geht zuerst um hebräische Sklaven und Sklavinnen. Dabei haben wir gesehen, dass das Recht der Frau sehr hoch oben war in der Gesellschaft. Gott hat nicht gewollt, dass die Frauen irgendwie unterdrückt werden. Selbst wenn sie Knechte sind, musste man sie menschlich behandeln. Dann gibt es einige Verse über den Totschlag und auch über die Verachtung der Menschen. Wie ich einmal erwähnt habe, in Jakobus heißt es, mit unserem Mund segnen wir Gott und wir schmähen Menschen. Und die Menschen sind im Bilde Gottes geschaffen worden. Und dieses im Bilde Gottes lehnt sich an 1. Mose 9, wo es heißt, du sollst nicht töten, darfst nicht töten. 1. Mose 9, gleich nach der Sintflut. Denn im Bilde Gottes hat er die Menschen geschaffen. Also Schmähung und Mord sind eigentlich zusammen betrachtet hier. Und dann Haftpflicht bei Körperverletzung und dann die Haft, wenn es Todesfälle durch Großvieh gibt. Und dann geht es über am Ende von Kapitel 21 und in Kapitel 22 in Besitz, Eigentum. Und das hat viel mit dem 8. Gebot zu tun. Du sollst nicht stehlen, das Recht des persönlichen Eigentums. Und einfach ganz schnell erwähnt, Schaden am Vieh durch Mensch und durch Tiere wurde behandelt. Also nicht nur, wenn ein Mensch durch ein Tier getötet wird, sondern wenn ein Tier durch einen Menschen getötet wird oder auch durch ein anderes Tier. Was ist die Zuständigkeit? Was sind die Verantwortlichkeiten? Dann ging es um Diebstahl. Ab und zu mal kam ein Dieb bei seinem Raubüberfall ums Leben. Haftete der, der ihn totgeschlagen hat? Ja, je nachdem. Wenn es in der Nacht passierte, nicht. Am helllichten Tag aber ja. Dann Haftung bei Fahrlässigkeit, zum Beispiel Brandstiftung. Ob es mit Absicht war oder nicht. Hat man nicht aufgepasst und wusste, es gibt die Gefahr, dann muss man das ersetzen, was man abbrennt, abfackelt. Und dann gibt es Veruntreuung und Schadensfälle. Wenn jemand dir etwas anvertraut oder wenn du etwas ausleihst oder vermietest, nee, nicht vermietest, sondern mietest. Du hast etwas, was einem anderen gehört und dann passiert etwas Schlechtes. Etwas geht kaputt oder ein Tier stirbt oder es wird einem gestohlen. Wer haftet und inwiefern? Das sind alle Dinge, alltägliche Dinge, die geregelt werden mussten. Und dann gibt es am Ende ganz kurz, und das ist das, womit wir die Bibelstunde letztes Mal beendet haben, Gesetze in Bezug auf Anbetung und in Bezug auf die Moral. Da haben wir gesehen, Regelung hinsichtlich vorehelichen Verkehrs. Was ist die Verantwortung dessen, der das Mädel verführt hat? Und dann Schwerverbrechen, Zauberei, Gräueltat und Götzendienst. Alles Dinge, die in Israel verboten waren und in Israel mit dem Tod, mit der Todesstrafe zu ahnden waren. Das bedeutete nicht, dass man dieses Recht auf andere Länder dann bezogen hat. Was die anderen Länder gemacht haben, das war nicht das Anliegen direkt von Gottes Volk. Aber was in dem Volk Gottes, von dem Volk Gottes getan wurde, das war die Verantwortung des eigenen Volkes und Gott regelte das ganz klar und deutlich. Nun, zwischendurch möchte ich 4 Bemerkungen machen zum Gesetz Gottes. Ich habe es auch Gesetz Mose genannt, weil Mose das Gesetz gegeben hat. Das, so steht es auch in der Bibel. Das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Gnade und Frieden ist durch Jesus Christus gekommen. So in etwa, glaube ich, heißt es. Diese Gesetze sind weise Gesetze. Ich möchte, dass ihr aus anderen Stellen das auch seht. Bitte denkt nicht, das war für die damalige Zeit, das war eine große Last und die hatte keine Vorteile. Die war vielleicht eine Last für die Leute, die nicht sehr lieb waren, aber schaut mal, was 5. Mose 4, die Verse 6 bis 8 dazu sagt. So bewahrt sie nun und tut sie, denn darin besteht eure Weisheit und euer Verstand vor den Augen der Völker. Wenn sie alle diese Gebote hören, werden sie sagen, wie ist doch dieses große Volk ein so weises und verständiges Volk? Und Vers 8, wo ist ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtsbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege? Die Leute werden diese lesen und sagen, boah, das hat Hand und Fuß, das ist doch weise. Ja, in dem Vers, den ich ausgelassen habe, heißt es, ja, wann ist es sonst vorgekommen, dass die Götter zu den Völkern runtergekommen sind und ihnen solch ein Gesetz gegeben haben? Aber Gott hat Israel ein vollkommenes Gesetz gegeben. Und sie werden staunen. Und ihr Gesetz wird anerkannt sein als ein gutes, weises, verständiges Gesetz, auch in den Augen der Völker. Nicht nur ist es ein weises Gesetz, es ist ein wichtiges Gesetz. Warum sage ich das? In 5. Mose 27, in Vers 26 steht, verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Es ist sehr wichtig, denn wenn ihr es nicht tut, seid ihr unter dem Fluch Gottes. Wenn ihr wisst, ich bekomme einen Fluch, wenn ich mich nicht an diesem Gesetz halte, dann würde ich sagen, dann haltet ihr es für wichtig. Es ist weise und es ist wichtig. Aber es ist nicht ein rettendes Gesetz. Nun, das lässt sich doch aus dem Alten Testament folgern, aber das sehen wir in Galater 3, in den Versen 10 bis 11. Verflucht ist jeder, also ein Zitat aus dem Alten Testament, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht. Warum ist das ein Fluch? Habt ihr denn versucht, das Gesetz Gottes zu halten? Ist es euch gelungen? Es ist keinem gelungen. Und wenn es heißt, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun, boah, dann haben wir ein Problem. Dann führt das Einhalten des Gesetzes doch nicht zum Heil. Es würde es in der Theorie, wenn es möglich wäre, aber es ist nicht möglich, denn alle haben gesündigt, Römer 3, 23. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Leider ist es nicht allen offenbar. Viele Menschen denken, durch das Gesetz, durch das Einhalten der 10 Gebote, werde ich selig werden. Bis man dann beginnt zu sagen, hast du je gelogen? Hast du je Begierde gehabt? Denn Jesus sagte, wer Begierde hat nach einer Frau, der hat schon in seinem Herzen Ehebruch begangen. Wer Racheworte und Gedanken gehabt hat, der ist des Mordes schuldig. Oh, dann wissen wir, dass wir schuldig sind und es gibt noch 7 Gebote dazu. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn, und er zitiert aus Habakkuk 2,4, der Gerechte wird aus Glauben leben. Das ist schon im Alten Testament. Aus dem Glauben wird der Gerechte leben. Also ewiges Leben, das geistliche Leben, geschieht durch den Glauben und nur nicht durch das Einhalten der Gesetze, denn man kann das doch nicht vollkommen machen. Und dann viertens, diese Gesetze sind aber ans Ziel führende Gesetze. Die führen doch, das Gesetz Mose führt doch ans Ziel. Ja, wie meinst du das, Bradley? Denn ich würde denken, das Ziel ist ewiges Leben, ist am Ende bei Gott zu sein. Und du sagst gerade, niemand wird durch das Gesetz gerettet. Und jetzt sagst du, es führt doch ans Ziel. Wie ist das zu verstehen? Zwar so, Galater 3, jetzt den Vers 24. So ist also das Gesetz unser Lehrmeister geworden auf Christus hin, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. Was das aussagt ist, wenn die Menschen feststellen, ich kann es nicht perfekt machen, ich halte das Gesetz einfach nicht, dann bin ich verloren und ich brauche Hilfe. Und wer könnte mir helfen? Man schaut sich die Menschen an, die sind aber alle auch Sünder und brauchen diese Lösung, welche auch immer. Und dann endlich erfahren wir von Jesus Christus, der in allem versucht wurde, so wie wir, aber ohne Sünde. Er hat nie etwas gesündigt, er hat nie etwas Schlechtes gesagt, kein Trug war in seinem Mund. Alle, die mit ihm in Berührung kamen, mussten zugeben, selbst Judas, der ihn überliefert hat, hat gesagt, Ich habe gerechtes Blut, schuldloses Blut. Ich habe schuldloses Blut überliefert. Wow. Also, das Gesetz, in dem wir feststellen, ich habe es gebrochen, führt uns hin zu dem, der es nicht gebrochen hat, und das ist Christus. Also führt das Gesetz uns doch ans Ziel, denn dies ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, kennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Hast du Jesus Christus, so hast du das Leben. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das wollte ich vorneweg sagen, denn ich möchte nicht, dass ihr denkt, dass wir diese Gesetze betrachten, damit wir einen Weg finden, wobei wir errettet werden. Nein, es ist die Beschreibung der Gerechtigkeit vor Gott, die Gerechtigkeit, die vor Gott gelten würde, die Beziehung zwischen Menschen und Gott, die Verantwortung der Menschen Gott gegenüber und auch die Verantwortung der Menschen einander gegenüber. Also ist es etwas Wichtiges. Und nun kommen wir an einen Punkt hier, wo wir Gesetze sehen in Bezug auf die Benachteiligten. Manche Menschen in unserer Gesellschaft sind ja schlecht dran. Wer sind das? Es sind teilweise die Fremdlinge. Den Fremdling, jetzt sind wir an der Stelle, den wir heute Abend betrachten wollen, in 2. Mose 22 ab Vers 20. Den Fremdling sollst du nicht bedrängen noch bedrücken. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Und in 2. Mose 2, Vers 23, ich glaube, es geht ja da um ihr Geschrei oder Seufzen und Geschrei, beides. Aber viele Tage danach geschah es, dass der König von Ägypten starb und die Kinder Israels seufzten über ihre Knechtschaft und schrien, und ihr Geschrei über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Diese Leute haben es auch am eigenen Leib erfahren, wie es heißt, unterdrückt zu sein. Die Leute, die noch in der Wüste waren. Und Gott sagte, eines Tages werdet ihr nicht die Fremdlinge sein, sondern ihr werdet andere Leute in eurem Land haben, die nicht Israeliten sind, sind Fremde, und ihr habt sie gerecht zu behandeln. Bedrängt sie nicht, bedrückt sie nicht. Vielleicht können sie die Sprache nicht. Vielleicht haben sie keinen Rechtsanwalt. Wer wird sie in Schutz nehmen? Wenn man sie ausnutzt, wer eilt ihnen zur Verteidigung? Bedrängt sie nicht, bedrückt sie nicht. Dann geht es ja um die Witwen und Waisen. Und das erinnert stark an Jakobus 1,27, wahre Religion, wahre Frömmigkeit, Gottseligkeit, Moment, Gottesdienst, wahrer Gottesdienst, Dankeschön, ist, Frömmigkeit heißt hier, eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Witwen und Waisen. Hier steht, ihr sollt keine Witwen und Waisen bedrücken. Dasselbe Wort wie vorhin. Wenn du sie dennoch in irgendeiner Weise bedrückst Und sie schreien zu mir. Da haben wir wieder dieses Geschrei. So werde ich ihr Schreien gewiss erhören, und dann wird mein Zorn entbrennen, so dass ich euch mit dem Schwert umbringe, damit eure Frauen zu Witwen und eure Kinder zu Waisen werden. Also Gott sagt, Leute, wenn ihr, wie ihr mit anderen umgeht, so werde ich mit euch umgehen. Der Herr Jesus Christus beschuldigte die Pharisäer damals, dass sie nicht richtig umgegangen sind mit den Unterdrückten ihrer Gesellschaft. Und merkt, also ich habe das ganz, ganz hellrot bemalt, dann wird mein Zorn entbrennen. Wenn jemand dein Kind unterdrücken würde, würdest du nicht auf die Palme, was sagt man, fahren? Ja? Gehen? Okay. Das bringt mich auf die Palme. Ja, okay, so ist es. Ja, und ist es anders bei Gott? Nun, ihr denkt vielleicht, ja, aber die Menschen, wenn sie zornig werden, die werden ganz böse. Und die meinen auch damit, ja, unheilig. Und das stimmt. Oft ist es so, dass wir Menschen, wenn wir zornig sind, uns erlauben zu sündigen. Aber Gott sündigt nie, wenn er zornig ist. Und sein Zorn entbrennt und er sagt, okay, fair ist fair. Ich schicke jetzt auch Unterdrücker. Und eure Frauen werden es erfahren, wie es ist, eine Witwe zu sein, eure Kinder. Wie es ist, Waisen zu sein. Dann gibt es die Armen im Volk. Und hier steht, wenn du meinem Volk Geld leihst, einem Armen, der bei dir wohnt. Und merkt, meinem Volk. Sie durften anderen Völkern leihen. Es hieß sogar, wenn ihr euch an meinen Gesetzen haltet, dann werdet ihr leihen. Wenn ihr euch nicht an meinen Gesetzen haltet, werden andere euch leihen. Es ist ein Fluch, könnte man sagen, eine Strafe. Und ja, bitte nehmt das nicht zu genau. Ich will nicht sagen, sagen wir, es ist kein Segen, wenn man verschuldet ist. Und Gott sagte, als Nation werdet ihr die Leihenden sein, wenn ihr euch nicht an meinem Gesetz haltet. Also anderen Völkern zu leihen war nicht verboten von Gott, aber den eigenen zu leihen mit Zinsen, mit Zinsen, es ist nicht nur Wucher, es ist auch mit Zinsen, war von Gott strikt verboten. Manche haben gesagt, oh, das hat ja nur mit sehr hohen Zinsen zu tun. Nein, es hatte überhaupt mit Zinsen zu tun. Leiht ein Hebräer, einem Hebräern Geld aus, dann sollte das ganz ohne Zinsen sein. Denn Gott wollte nicht, dass die Leute verarmen und unterdrückt sind. Was ist es aber ein Segen gewesen, wo wir wirklich eng oder schlecht dran waren finanziell, als Menschen uns in der Vergangenheit Geld geliehen haben. Manche haben sogar das Geld einfach dann geschenkt. Ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür. Das hat wirklich sehr geholfen. Aber selbst Geld von Menschen, von Brüdern und Schwestern und so zu leihen, ohne dass es dann immer mehr und immer mehr bei den Kreditkarten kann es 20% sein oder so. Also bald kann man sich daraus nie mehr retten. Und wenn du meinem Volk Geld leihst, einem Armen, der bei dir wohnt, so sollst du an ihm nicht handeln wie ein Wucherer, du sollst ihm keinen Zins auferlegen. Wenn du je das Obergewand, okay, jetzt ein neues Thema, verwandt mit dem anderen. Wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang. Du sagst, ja, aber das ist meine Sicherheit, das ist doch die Pfand. Wenn ich ihm sein Obergewand gebe, habe ich keine Garantie, dass ich mein Geld wieder, je wieder bekomme. Gott sagt, es gibt Wichtigeres. Du willst ja nicht, dass er in der Nacht, wenn es in dem Land oder an vielen Orten, es kann sehr brutal heiß sein an einem Tag und in der Nacht ist es sehr kalt. Und selbst ein Arnold Fruchtenbaum, glaube ich, war es, der gesagt hat, die Decke, die er hatte als Soldat, war zu kurz. Und er ist nicht ein Großgewachsener. Also, und seine Nacht war schlaflos, weil die Decke so knapp war. Die Mexikaner, die haben ein Pancho. P-A-N-C-H-O. Und sie wickeln sich so ein und sie schlafen auch in diesem Pancho. Und so was Ähnliches hatten sie, wobei sie das an ihrem Haupt gebunden haben. Das sehen wir gleich. Wenn du je das Obergewand deines Nächsten als Pfand nimmst, so sollst du es ihm wiedergeben bis zum Sonnenuntergang, denn es ist seine einzige Decke, das Gewand, das er auf der Haut trägt. Auf der Haut, nicht Haupt, Entschuldigung, Haut. Auf der Haut trägt. Worin soll er sonst schlafen? Wenn er aber zu mir schreit, merkt, da haben wir ein drittes Mal, mindestens, ein drittes Mal mit Schreien. Wenn er aber zu mir schreit, oh Gott, ich friere. Okay. Nicht als Kraftausdruck, aber man schreit zu Gott. So erhöre ich ihn, denn ich bin gnädig. Merkt, ich bin gerecht, aber ich bin auch gnädig. Und mir ist wichtig, dass bei der Gerechtigkeit die Gnade nicht fehlt. Wo steht das? Ist das auch in Jakobus? Jetzt, das ist mir gerade in den Sinn gekommen. Vielleicht in Korinther. Aber es heißt, die Gnade besiegt über die Gerechtigkeit oder über das Recht. Also quasi, wenn man diese beiden gegeneinander auswerten würde, ist die Gnade zumindest in unseren menschlichen Beziehungen sehr wichtig, wichtiger sogar. In dem einen Lied heißt es, sein Recht ragt wie Berge empor und doch kommt ihm Gnade zuvor, so in etwa. Okay, es gibt natürlich viele, viele Nebenstellen. Ich habe sie reihenweise hier, Dutzende von anderen Stellen. Ich bin persönlich sehr bereichert worden heute, als ich diese Stellen gelesen habe. Aber wir würden kaum vorankommen. Ich würde euch empfehlen, macht es zum Teil eurer Bibellese, persönlichen Bibelstudium. Schlagt doch die Querverweise auf. Ihr werdet sehr viel Segen dadurch bekommen. Es gibt ja auch, mein Handy ist hinten, aber ich brauche es nicht. Es gibt ein Werkzeug bei dem Bibelsoftware, sagen wir Clever. Kennt ihr Clever? Clever kostet 20 Euro, glaube ich. Vielleicht 10 Euro dazu für eine Bibelübersetzung, die ihr zum Beispiel Schlachter. Könnte ich mir vorstellen, dass man ein bisschen drauf bezahlen müsste für die Gebühren der Bibelübersetzungen. Aber ich denke, Schlachter 2000 ist mit dabei. Auch Elbefelder, King James und so weiter. Also ich habe, könnt ihr euch zeigen, zwei deutsche und zwei englische Übersetzungen nebeneinander, vier Spalten. Und rechts und unten ist auch ein Pfeil. Und wenn man unten drückt, und ich mache das selten, fährt ein Kommentar hoch zu der Stelle, die man gerade auf dem Bildschirm hat. Und rechts ist auch ein, also aus eurer Perspektive rechts, ist ein Pfeil. Und klickst du drauf, fährt eine Leiste auf dein Bild zum Teil. Und das sind Querverweise, Parallelstellen. Und fährst du mit der Maus rüber, dann fährt diese Querstelle hoch und du kannst lesen, ohne dass du es nachschlagen musst. Wegklicken musst du es. Und das gibt es in vielen Bibelprogrammen. Ich kann euch sehr aufs Herz legen. Ihr werdet wahrscheinlich nicht in der griechischen Sprache mächtig sein. Ich bin es auch nicht besonders. Jerome fragte, ob ich das kann, ob ich das Altgriechische lesen kann. Lesen, ja, verstehen nicht. Doch, ich kann es lesen, aber ich muss ja mich immer auf die Meinungen der Gelehrten verlassen, weil ich könnte sie nie korrigieren. So gut bin ich darin nicht. Aber es ist manchmal sehr hilfreich, wenn man auf ein Wort klicken kann, in nicht allen Übersetzungen, aber manchmal sind sie verlinkt. Man klickt drauf, doppelklickt drauf und ein Fenster poppt ab. Also hat man ein Fenster, das hochfährt, das sich öffnet und dann sieht man das griechische oder das hebräische Wort, aramäische eventuell, und dann in unseren Buchstaben, wie man das aussprechen kann, wie oft das in der Bibel vorkommt, mit welchen Worten es übersetzt wird. Und wenn man will, kann man dann G1357 eingeben und dann bekommt man alle Stellen in der Bibel, wo dieses griechische Wort vorkommt, egal wie es übersetzt wird. Wenn es Mädchen ist oder junge Frau oder Baby von mir aus, egal. Hauptsache, es ist das ursprüngliche griechische Wort. Und bei unserer Familienandacht ist es oft so, wir sagen, okay, was heißt das dann? Welches Wort ist das? Aha, habe ich vermutet. Oder, oh, ist es nicht? Und das rundet unsere Betrachtung des Wortes aus. Ich gebe euch das kostenlos. Ich empfehle es sehr. Ich denke, ihr werdet sehr viel Gewinn davon haben. Okay, nun, die Gottesfurcht. Lästerung. In Kapitel 22, ab Vers 27. Gott, Elohim, sollst du nicht lästern. Und einem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Nun, manchmal ist dieses Wort Elohim gebraucht für Richter oder für anderes als nur Gott. Aber du hast einerseits Gott, sollst du nicht lästern, und einem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Und das sind andere Worte. Also es bezieht sich auf Gott und auf die, die Gott an die Macht kommen lässt. Und wenn ich hier schaue, Daniel 2, 21 und Daniel 4, 14, es heißt, Gott stellt die Führer auf und setzt sie ab. Wenn wir sehr scharf unsere Leiter, unsere Politiker, jetzt in dieser Zeit zum Beispiel kritisieren, und uns über sie lustig machen und sie lästern und sie schmähen, ist das nicht im Sinne Gottes. Brüder und Schwestern, ich weiß, wie es uns zumute ist. Ich will das auch gerne machen. Und manchmal sind sie unter sich nicht konsequent. Und hier steht es bis zum 14. Lebensjahr und hier steht es ich weiß nicht, bis man 14 ist oder so, und wir haben eine, die 14 ist und wissen nicht, okay, ist sie mit dabei oder ist sie nicht? Du sollst nicht Gott lästern, an einem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Und ob es Trump ist oder Biden, gilt das. Und ob es unsere Kanzlerin ist oder einen oder eine andere, spielt keine Rolle. Und das ist dem Paulus einmal vorgekommen. Ich weiß nicht, ob er wegen schwacher Seelicht vielleicht nicht erkannt hat, aber sagte, oh, er wusste nicht, dass es der hohe Priester war. Und er hatte ihm gerade gesagt, Gott wird dich schlagen. Oh, sprichst du so mit dem hohen Priester? sagt Paulus, oh, ich wusste nicht, dass er der hohe Priester ist. Und dann nimmt er Bezug auf diesen Vers und sagt, denn in der Schrift steht, und er hat seine eigenen Worte für schuldig erhalten. Und Leute, ich möchte euch nur ermutigen, wenn die Bibel sagt, dass was wir gerade getan haben falsch ist, dann geben wir der Bibel recht. Sagen wir, oh, ich lag falsch, Gott hat recht. Und das machte auch Paulus. Und er bewies, dass er wirklich ja, die Bibel für seine Autorität hielt. Ja, bitte.
An diesem Punkt, denke ich mal, ist es wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Fluchenlästern und einfach konstruktive Kritik aussprechen. Wenn wir keine konstruktive Kritik aussprechen durften, weil also hätten wir nicht die Möglichkeit gehabt, überhaupt zu urteilen, dann wäre auch alles wellend umsonst und so weiter. Man kann schon sehen und sagen, zum Beispiel anhand der Bibel, also der Mann,
genau.
Aber ein Fluch und Lästerung, das ist schon mal was ganz Starkes. Das ist schon fast mit Verdammungsurteil gleich.
Ja.
Der Menschen verwünscht oder so. Und das ist, glaube ich, uns nicht gestattet.
Mir ist gerade eingefallen, obwohl ich dir zugehört habe und ich stimme dir auch zu, Jesus nannte Herodes ein Fuchs. Also gibt es da ein bisschen Spielraum. Wir sind zwar nicht Jesus, aber Fuchs ist erlaubt.
Er hat damit vielleicht die Eigenschaft dieses Herodes zum Ausdruck gebracht.
Ja, ja. Genau. Also Leute, wir möchten schon vorsichtig und vor dem Herrn erwägen. Okay, Herr, inwiefern muss ich darauf verzichten? Inwiefern darf ich das mir erlauben? Ja. Natürlich will Gott nicht, dass wir stillschweigend sagen, alles, was die Regierung macht, ist richtig. Dankeschön. Andere Kommentare nehmen wir gerne an. Okay. Dann Großzügigkeit. Ob es mit dem Herrn ist oder den Armen, hier steht, den Ertrag deines Feldes und den Überfluss deiner Kälte sollst du nicht zurückbehalten. Ich dachte in diesem Zusammenhang, dass es sich wie in Sprüche 1 13, Moment, 1,20, nee, weiß ich nicht. Was heißt, Entschuldigung, Sprüche 3, Vers 9, dass wir Gott den Erstlingen nicht vorenthalten sollen. Gebe dem Herrn die Erstlinge, heißt es in etwa. 3, Vers 9, Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheune mit Überfluss füllen. Das ist bezogen auf Gott, aber bezogen auf die Menschen heißt es, wer Korn dem Volk verkauft, wird selig genannt werden. Wir haben vor einigen Monaten gesehen, dass manche Leute gehordet haben. Und ich habe euch die Veranschaulichung gegeben von dem Mann, der den Menschen Mehl entweder verkauft oder gegeben hat. Konnten sie zurückbezahlen, wunderbar, konnten sie es nicht, war es okay. Andere Leute wollten seinen ganzen Vorrat kaufen an Mehl, damit sie zu Wucherpreisen das verkaufen konnten. Er sagte nein und hat es zu dem normalen Preis verkauft, selbst während einer Hungersnot, damit die Armen auch Mehl hatten. Den Ertrag deines Feldes und den Überfluss deiner Kälte sollst du nicht zurückbehalten. Überfluss. Dann das Geweihte, und das hatten wir damals in 2. Mose 13. Es geht ja um den Erstlingen und um den Erstgeborenen. Unter den Tieren, reinen Tieren, auch unreinen Tieren, Pferd zum Beispiel oder Esel, und auch über die Menschen, den Erstgeborenen. Und dann heißt es, ihr sollt mir heilige Leute sein, darum sollt ihr kein Fleisch essen, das auf dem Feld von wilden Tieren zerrissen worden ist. Auf Englisch nennen wir das nicht das, was von Tieren gerissen wird, aber Roadkill, das, was neben der Straße liegt. Das ist eine Delikatesse für manche Leute, ein Beuteltier oder irgendetwas Frisches zu finden. Aber für die Leute aus Israel war das nicht erlaubt. Was zerrissen worden ist, ihr dürft es den Hunden geben, ihr dürft es dem Fremdling verkaufen oder geben. Warum? In diesem Fall, weil es von unreinen Tieren getötet wurde. Und zweitens, weil das Blut noch in dem Tier war und nicht ganz ausfloss. Für die Hebräer, sie sollten möglichst wenig Blut essen, mitessen. Und deshalb, er sagte, ihr seid ein heiliges Volk, also lasst das. Andere dürfen es essen, die Tiere dürfen es essen, ihr dürft es nicht essen. Und dann möchte ich eine letzte Seite zeigen und ich weiß, dass es lange geworden ist, aber Gerechtigkeit im Umgang mit anderen. Das ist die letzte Seite, denke ich. Es geht ja um Redlichkeit. Gerechtigkeit im Umgang mit anderen. Du sollst kein falsches Gerücht verbreiten. Leute, passt auf, in den sozialen Medien verbreitet nicht etwas, wovon ihr nicht wisst, dass es wirklich wahr ist. Es gibt da draußen viele Dinge, die interessant sind, die aber nicht wahr sind. Und es ist schwierig zu wissen, also ich würde sagen, lieber darauf verzichten, wenn ihr nicht wisst. Wenn wir nicht wissen, soll es kein falsches Gerücht verbreiten. Und stellt ihr dem Nachhinein fest, dass es falsch war, dann sagt das bitte. Oh Leute, tut mir leid. Und dann gebt dann einen Link. Nach diesem Link könnt ihr schauen, das, was ich gesagt habe, das, was ich verbreitet habe, war nicht richtig. Bitte denkt nicht, dass die Sache der Gerechtigkeit oder der Wahrheit, dass Gottes Reich vorangebracht wird durch eine Lüge. Nein, Gott braucht nicht solche Stützen. Leihe keinem Gottlosen deine Hand, sodass du durch dein Zeugnis einen Frevel unterstützt. Okay, ja, helf einem anderen nicht. Was heißt das? Beihilfe leisten bei einer Sache? Okay, deine Hände sind sauber, aber du weißt, dass der andere Leute übervorteilt. Also hilf ihm nicht. Auch nicht mit deinen Aussagen. Du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gericht deine Aussage nicht nach der Menge richten. Wahr ist wahr und wenn 99 Leute sagen, es war so und du weißt oder du bist überzeugt, es war anders, dann sage doch, nein, es war so oder zumindest habe ich so gesehen. Es ist schwierig. Ich habe eine Geschichte. Ich bin der Hauptdarsteller in dieser Geschichte. Ich habe Rhetorik auch gelernt an der Uni. Und wir sollten ein Gedicht vorlesen und wir sollen alle Worte nachschlagen in dem Wörterbuch, damit wir wissen, wie sie auszusprechen sind. Und da war ein Wort und es hatte zwei Bedeutungen oder zwei Aussprachen, als Nomen so und als Verb so. Das wusste ich aber nicht. Ich habe alle aufgeschlagen und habe gesehen, auch wenn die anderen es anders aussprechen, es steht hier, dass es so auszusprechen ist. Und ich stand da und habe das Gedicht vorgelesen und an der Stelle habe ich diesen Begriff falsch ausgesprochen, aber ich war überzeugt. Aber ich habe es mit eigenen Augen in dem Wörterbuch so gesehen. Alle Leute, als sie das gehört haben. Und ich habe auch gesehen, dass der Lehrer hinten gemacht hat. Ich dachte, das gibt's doch nicht, ich wusste doch. Okay, was will ich damit sagen? Später habe ich festgestellt, ich lag falsch. Aber ich dachte, vielleicht ist das ein Test. Vielleicht haben sie es alle nur so gemacht, um zu sehen, ob sie mich beeinflussen können. Nein? Also, was recht ist, ist recht. Und es war nicht recht. Aber wenn die Menge doch falsch liegt, dann stehe alleine. Stehe alleine. Vielleicht wirst du in Verlegenheit kommen. Vielleicht stellt es sich später heraus, du lagst nicht recht. Aber mach's doch mit gutem Gewissen. Wenn du einen Fehler machst, mach's doch laut. Das hat mein Chordirigent immer wieder gesagt, Dr. McCauley. If you make a mistake, make it loud. Also, okay.